So, wir gehen hinein in die Nachrichten.
Ah, tut mir leid für viele heute da draußen. Grüße gehen raus an die schwer alkoholkranken 14-Jährigen, die diesen Stream gucken. Heute habe ich schlechte Nachrichten für euch. Lauterbach will das Verbot von begleitendem Trinken für Jugendliche. Wer 14 Jahre alt ist, darf in Deutschland Alkohol trinken. Ja. Der Gesundheitsminister hält davon leider gar nichts. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich für ein Verbot des sogenannten begleitenden Trinkens von... Das ist unglaublich. Es gibt einfach eine Regelung zum begleitenden Trinken.
Ich hasse Deutschland.
Begleitenden Trinken von 14 bis 16 Jahren ausgesprochen. Zitat, aus gesundheitspolitischer Sicht kann es zu diesem Thema keine zwei Meinungen geben, sagte der SPD-Politiker. Die Anwesenheit von Erwachsenen ändert nichts an der Schädlichkeit von Alkohol für Kindern. Deswegen sollte das sogenannte begleitende Trinken untersagt werden. Laut Jugendschutzgesetz dürfen Jugendliche ab 14 Jahren im Beisein einer sogenannten sorgeberechtigten Person Bier, Wein und Schaumwein trinken. Auch die bayerische Gesundheitsministerin von der CSU und der Berliner Gesundheitssenatorin von der SPD sind für eine Abschaffung des begleitenden Trinkens. Die Erlaubnis habe mit Blick auf die Präventionsziele keinen Sinn, sagte Gerlach. Xibora sagte, Alkoholkonsum gefährde die körperliche und geistige Entwicklung. Schon vor rund 2 Jahren hatten die Drogenbeauftragte der Bundesregierung für eine Neuregelung plädiert. Zitat, für mich spielen viele schon medizinische Argumente dafür, dass das Erwerbsalter für Bier, Wein und Schaumwein auf 18 Jahre zu erhöhen. Was politisch möglich ist, werden wir sehen. Was wir jedenfalls gar nicht geht, ist das sogenannte begleitete Trinken.
Oder begleitetes Trinken einfach.
Vergangenen Monat hatte die Weltgesundheitsorganisation ein Bericht veröffentlicht, wo demnach 2019 den aktuellsten verfügbaren Statistiken rund 2,6 Millionen Todesfälle weltweit auf Alkoholkonsum zurückzuführen sind. Der WHO-Chef verwies zudem darauf, dass jüngere Menschen unverhältnismäßig stark betroffen sind. Der höchste Anteil der alkoholbedingten Todesfälle an der Gesamtzahl der Todesfälle enthielt 2019 laut WHO auf junge Menschen zwischen 20 und 39 Jahre. Besonders Deutschland ist demnach betroffen und liegt beim Alkoholkonsum weltweit mit an der Spitze, wie aus WHO-Zahlen hervorgeht. Demnach tranken im Jahr 2019 jeder über 15 Jahren im Schnitt 12,2 Liter Reinalkohol. Damit gehört Deutschland zu den 10 Ländern mit dem höchsten Konsum.
Über 15!
Ja. Begleitetes Trinken. Wenn ihr nicht wusstet, dass es begleitetes Trinken gibt, es gibt eine gesetzliche Jugendschutzregelung, die es erlaubt, begleitetes Trinken ab 14 Jahren zu ermöglichen. Wenn du also mit einem Erwachsenen unterwegs bist und du bist 14 Jahre, dann darfst du Wein und Bier trinken. Vollkommen legal. Ist das krank? Und für die Leute, die nicht wussten, dass das existiert, ihr solltet diesen Stream öfter gucken, weil wir das schon mal thematisiert hatten.
Eieieiei.
Also vollkommene Psychose einfach, ne? Prost an der Stelle. Bundesregierung verbietet chinesische Bauteile in 5G-Funknetzen. Technik aus China wird die deutschen 5G-Mobilfunknetze verboten. Wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Berlin mitteilte, müssen Komponenten der chinesischen Anbieter Huawei und ZTE aus den Netzen entfernt werden und dürfen zukünftig auch nicht mehr eingebaut werden. Sie bestätigte damit die gestrigen Medienberichte. Die SPD-Politikerin sagte, man habe die Risiken durch kritische Komponenten chinesischer Hersteller genau geprüft. Nun schütze man die zentralen Nervensysteme des Wirtschaftsstandorts Deutschland sowie die Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger. Chinesische Komponenten sind unter anderem in Rechenzentren und Funkmasten der Netze verbaut. Vorgegangen waren mehrjährige Verhandlungen mit den Mobilfunkanbietern, die sich lange gegen die technischen Eingriffe gewehrt hatten. Ihnen werden nun Übergangsfristen zugestanden. Nach Faesers Angaben dürfen die Bauteile im Kernnetz spätestens Ende 2026 nicht mehr eingesetzt werden. Für die Zugangs- und Transportnetze gilt dies bis spätestens Ende 2029. Das ist der richtige Schritt. Chinesische Bauteile in kritischer Infrastruktur sind auf jeden Fall eine falsche Idee. Besonders wenn man davon ausgeht, was für Abhängigkeiten da entsteht. Und gerade Deutschland kennt sich ja mit Abhängigkeiten aus. Zuletzt Russland, fossile Brennstoffe, you remember. Deswegen ist es die richtige Entscheidung, darauf zu verzichten, das in kritischer Infrastruktur zu machen. Ob sich das noch weiter ausbreitet, weiß ich jetzt nicht genau. Da müssen wir mal schauen. Aber das ist auf jeden Fall erstmal die richtige Entscheidung. Chinesische Unabhängigkeit ist die richtige Unabhängigkeit. So viel kann ich dazu sagen. Gespaltene Reaktion auf die geplante Raketenstationierung ab 2026. Ihr habt das vielleicht gestern schon mitbekommen. Ich hatte es in den Nachrichten nicht drin, weil logischerweise Eilnews sind nicht so mein Ding. Aber
Hier nochmal ein Artikel zu der aktuellen Stationierung von Langstreckenraketen. Die geplante Stationierung von weitreichenden US-Waffen in Deutschland wird auf Bundesebene unterschiedlich bewertet. Die Grünen sehen in dieser Frage noch Klärungsbedarf. Die sicherheitspolitische Sprecherin der Bundesfraktion, Nani, sagte der Rheinischen Post, Bundeskanzler Scholz habe bisher nur spärlich die tatsächliche Bedrohungslage der NATO thematisiert. Er solle sich rasch dazu erklären. Der linken Politiker Barz sprach von einer höchst problematischen Entscheidung, weil die Aufrüstungsspirale unter der Überschrift Abschreckung weitergedreht werde. Die Bündnisarer Wanknecht-Vorsitzende Wanknecht, ihre eigene Partei, erklärte, die Stationierung würde die Gefahr erhöhen, dass Deutschland selbst zum Kriegsschauplatz werde. AfD-Co-Vorsitzender Tino, der braune Maler Schrupalla, betonte, die Stationierung von US-Sachen mache Deutschland zur Zielscheibe. Aus der Union kommen dazu klare Zustimmung, dagegen aus den Reihen von Union und SPD sogar. Der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundesfraktion Hart erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, die Stationierung der Tomahawk-Marschflugkörper diene der Sicherheit Deutschlands. Auch nach Ansicht der Politikwissenschaftler Keuse bringe die Stationierung mehr Sicherheit in Deutschland. Bei den Waffen handelt es sich um ein abschreckendes Element, das die militärische Balance erheblich zugunsten der NATO verbessern könne, sagte Krause im Deutschlandfunk. Die Waffen hätten zudem im Falle einer russischen Angriffs auf NATO-Gebiete und auch Deutschland die Fähigkeit, tief in russisches Gebiet hineinzuwirken. Die ebenfalls geplante Stationierung von Hyperschallraketen habe durchaus Signalwirkung Russland gegenüber. Die USA und Deutschland hatten beim NATO-Gipfel in Washington bekannt gegeben, dass ab 2026 zunächst zeitweilig Marschflugkörper, Raketen und neu entwickelte Hyperschallwaffen in Deutschland stationiert werden sollen. Dies war zuletzt in den 90er Jahren der Fall. Der stellvertretende russische Außenminister Rabkov kündigte eine Reaktion an, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen. Zuvor hatte schon Bundesverteidigungsminister Pistorius die Entscheidung der USA begrüßt. Damit werde eine ernstzunehmende Sicherheitslücke bei der Verteidigung des NATO-Bündnisses geschlossen, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Die Notwendigkeit von weitreichenden Waffen habe man auch in der nationalen Sicherheitsstrategie festgehalten. Deutschland komme aber nicht drum rum, selbst in entsprechende Systeme zu investieren, da die US-Entscheidung nur temporär gelte. Konkret geht es unter anderem um Marschflugkörper vom Typ Tomahawk mit mehr als 2000 Kilometern Reichweite. Sie sollen ab 2026 in Deutschland stationiert werden. Die Tomahawk-Marschflugkörper, die Cruise Missiles, sind auch die deutschen Waffensysteme Taurus in der Lage, im Tiefflug weit in gegnerisches Gebiet einzudringen und wichtige Ziele zu zerstören. Dazu können Kommandostellen, Bunker, Radaranlagen gehören. Dabei wird der Tomahawk von Schiffen oder U-Booten eingesetzt, während der Taurus von Flugzeugen ausgestartet wird. Auch Flugabwehrraketen vom Typ SM-6 und neu entwickelte Überschallwaffen, die eine deutlich weitere Reichweite haben, sollen als gegenwärtig landgestützte Systeme in Europa, sind für eine Stationierung in Deutschland vorgesehen. US-Präsident Biden hatte seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine die Truppenpräsenz in Deutschland und Europa verstärkt, um das NATO-Territorium besser zu schützen. Biden versicherte immer wieder, die Vereinigten Staaten stünden unumstößlich zu ihren Bündnispflichten in ihrer Militärallianz und würden jeden Zentimeter von NATO-Territorium verteidigen. Mit einem Machtwechsel im Weißen Haus könnte sich das allerdings ändern. Der republikanische Ex-Präsident Trump will bei der Wahl im November erneut als Kandidat seiner Partei antreten und wieder ins Weiße Haus einziehen. Trump hatte in seiner Amtszeit mit einem Ausstieg der USA aus der NATO gedroht, über die seiner Ansicht nach zu niedrigen Verteidigungsausgaben von europäischen Alliierten gewettert. Im aktuellen Wahlkampf wiederholte er diese Vorwürfe und drohte NATO-Ländern, die in finanziellen Verpflichtungen nicht nachgeben, keinen amerikanischen Schutz mehr zu gewährleisten. Oh mein Gott. Also die Wahl dieses Jahr im November wird auf jeden Fall ein Fiebertraum. Auch für Europa. Zahl oder stirb. Willkommen in Amerika. Ansonsten, um auf die eigentliche Stationierung zurückzukommen, ich weiß nicht, ob Leute alt genug sind, um sich daran zu erinnern, aber in den 90er Jahren wurde das, wie auch im Artikel beschrieben, halt das letzte Mal gemacht bzw. zu Ende geführt. Das ist halt schon ein bisschen kalter Krieg-Shit, der so ein bisschen auf dieser Sache aufbaut. Nichtsdestotrotz, angesichts der Realität Russlands, der Bedrohungslage von Putin und der Armee, der russischen Armee, der Tatsache, dass in der Ukraine ein Krieg geführt wird und die, naja, sagen wir mal, die neue Wirklichkeit, der wir uns da auseinandergesetzt sehen, ist es mehr als nachvollziehbar, dass solche Waffenstationierungen stattfinden. Und es ist auch mehr als nachvollziehbar, dass der Verteidigungsminister Pistorius fordert, und das habe ich in einem anderen Artikel gelesen, den ich jetzt hier nicht aufhabe, aber ich sage es einfach mal mit rein, dass da teilweise auch eigene Langstreckenwaffen entwickelt werden und zum Einsatz kommen. Eine neue Realität, aber zumindest eine Realität. Die drei Scherbenhaufen der AfD. Vor den Landtagswahlen will die AfD professioneller und bürgerlicher wirken. Schlicht wie eine Partei, der man das Regieren zutraut. Dass ihr das nicht gelingt, liegt an mehreren Dingen. Im ersten Moment klingt es wie eine gute Nachricht für die AfD. Sie hat neue Partner auf EU-Ebene gefunden. Das war dringend notwendig. Es geht bei dieser Frage weniger um Einfluss als um Geld. Denn zu einem großen Teil entscheidet die Fraktionszugehörigkeit darüber, wie viel Geld einzelne Abgeordnete zur Verfügung steht. Und das Geld wiederum definiert deren Sichtbarkeit. Nachdem die AfD auf EU-Ebene aus dem mächtigen Rechtsaußenfraktion Identität und Demokratie geflogen war, weil Marine Le Pen zum französischen Rassemblement National nichts mehr mit der AfD-Spitzenkandidat Maximilien Krah zu schaffen haben wollte, braucht die AfD also eine neue Fraktion. Mitten auf ihrem Bundesparteitag in Essen, Ende Juni, platzte die Nachricht aus Ungarn herein. Viktor Orban will eine neue Rechtsaußenfraktion auf EU-Ebene gründen. Die AfD wirkte in Essen unvorbereitet, sie war in diesem Vorgang scheinbar nicht involviert. Wieder war es die einflussreiche Marine Le Pen, die der Partei einen Strich durch die Rechnung machte. Nachdem bekannt wurde, dass in der neuen Orban-Fraktion Patrioten für Europa auch für Rassemblement National aufgehen wird, war klar, die AfD wird nicht mitspielen dürfen. Das ist aus ihrer Sicht tragisch, denn bei den Patrioten für Europa sammeln sich nun extrem rechte bis rechtsextreme Parteien, die selbst regieren oder zumindest in Nähe einer Regierungsbeteiligung sind. Mitglieder sind neben Orbans Fidesz etwa die österreichische FPÖ und die an Italiens Regierung beteiligte Lega. Die AfD bleibt außen vor. Theoretisch hätte die AfD fraktionslos bleiben können, aber das hätte sie neben dem Geld auch Redezeit im Parlament und Posten gekostet. Also bleibt nur die Flucht nach vorne. An den Katzentisch. Ihre neu gegründete Fraktion, Europa souveräner Nation. Europa, es ist so ein Clownsverein, gehören nur kleine, oftmals gerade erst gegründete Parteien ohne jeglichen Regierungsaussichten an. Und nicht nur das, obwohl AfD-Co-Chefin Alice Dinape Weidel darauf bestanden hatte, keine Antisemiten zur Fraktion zuzulassen, ist das bei diesen Partnern wohl kaum mehr möglich. Nur ein Beispiel. Zur Fraktion stoßen soll Milan Uric von der slowakischen Partei Republika. Er konnte 2017 den Holocaust weder gutheißen noch missbilligen. Und das stößt selbst innerhalb der eigenen Reihen teils sauer auf. Zu den neuen Partnern schreibt ein ehemaliges Fraktionsmitglied der AfD an einen Journalisten, Zitat, und im Europaparlament jetzt doch eine reine Extremistenfraktion unter AfD-Leitung ganz rechts außen mit dem absoluten Restrampe, von der selbst Viktor Orban, Le Pen und Salvini Wilders und Kickel die Finger lassen. Es gibt keine Dämme mehr. Soll heißen, die AfD mag die wichtigsten Parteien innerhalb ihrer neuen Fraktion sein, aber sie ist von den großen Playern in Europa so isoliert wie nie zuvor. Das ist der erste Scherbenhaufen. Der zweite Scherbenhaufen ist Höcke. Der einzige Shootingstar der AfD, der sich dann doch immer wieder gegen Berlin und für Erfurt entschieden hat. Fällt ihm das jetzt auf die Füße? Die Macht des Höckes scheint zu schwinden. Beim Bundesparteitag in Essen trat er nur einmal ans Mikrofon, um eine Kandidatin für das Bundesschiedsgericht vorzuschlagen, die dann nicht gewählt wurde. So etwas wäre vor kurzem nahezu undenkbar gewesen. Und selbst in seinem eigenen Thüringer Landesverband gelingt es Höcke aktuell nicht, seine Mitglieder hinter sich zu vereinen. Immer wieder gibt es Streit um die Besetzung interner Posten. Der bisherige Höhepunkt? Im AfD-Kreisverband Westthüringen hatte die Basis zwei Direktkandidaten für den Landtag ordentlich gewählt, die aber dem Landesvorstand um Höcke nicht gepasst haben. Er verlangte eine Neuwahl. Die beiden Kandidaten zogen dagegen vor Gericht und gewannen. Weil damit die internen Quälereien aber immer noch nicht beigelegt waren, eskalierte der Landesverband die Geschichte so lange weiter, bis letzten Endes der Wahlausschuss die Zulassung zur Landtagswahl verweigerte. Somit steht die AfD nun in zwei von drei Wahlkreisen des Wartburgkreises ohne Direktkandidaten für die Landtagswahl da. Mein Gott, die sind ja wirklich... Also das ist natürlich für Demokraten sehr, sehr gut, weil das vollkommen inkompetente Trottel sind. Vollkommen inkompetent, ne? So wie die Leute, die sie wählen. Der dritte Scherbenhaufen. Scherbenhaufen Radikalität. Was sind also aktuell die Ziele der wichtigsten oder vermeintlich wichtigsten AfD-Politiker? Höcke will Ministerpräsident von Thüringen werden und träumt noch im Winter von der absoluten Mehrheit in einer alleinigen AfD-Regierung. Bei den Landtagswahlen in Thüringen könnte Höcke durchaus noch auf Werte zwischen 25% und 35% kommen. Aber sein Traum von der absoluten Mehrheit ist schon jetzt ausgeträumt, Monate vorher. Regieren könnte er nur in einer Koalition, aber wegen seiner Radikalität steht eine Brandmauer. Mal gucken, ob die da noch steht. Ähnlich geht es Alice Weidel auf Bundesebene. Dass die Fraktionsvorsitzende 2025 als Kanzlerkandidatin antreten will, ist ein offenes Geheimnis. Aber dass Weidel auf Bundesebene 50% der Stimmen holen wird, scheint ein gutes Jahr vor der Bundestagswahl absolut ausgeschlossen. Um das zu ändern, müsste sie strategisch ähnlich agieren wie Le Pen in Frankreich. Weniger radikal, eher hin zur Mitte, um anschlussfähig zu sein, um die Union auf ihre Seite ziehen zu können. Mit dieser radikalen AfD ist daran aber nichts zu denken. Und Weidel selbst scheint nicht mächtig genug zu sein, um ihre eigene Partei auf einen sanften Kurs zu bringen. Und ihr Co-Vorsitzender Tino Chrupalla? Ambitionen auf das Kanzleramt sagt man ihm nicht nach. Überraschend waren viele, dass er sich nicht als Ministerpräsident für Sachsen in Stellung gebracht hat. Aber 2024 ist doch nicht die letzte Landtagswahl. Wenn man also immer wieder liest, dass die AfD professioneller wurde und weniger streitet, dann liegt das nur daran, dass sich mittlerweile alle einig sind, wo es hingeht. Immer weiter nach extrem rechts. Und diese Radikalität verträgt sich zumindest momentan nicht mit dem Traum vom Regieren. Egal auf welcher Ebene. Egal auf welcher Ebene. Und das ist sehr, sehr gut. Die AfD gehört natürlich weiter bekämpft. Sie ist eine rechtsextreme Partei. Sie will eine rechtsextreme Partei sein. Das muss man wissen. Das wissen wir. Und deswegen müssen Demokratinnen und Demokraten die weiterhin bekämpfen. So wollen Aktivisten aus München helfen und die Bezahlkarte umgehen. Nur 50 Euro bar jeden Monat gestattet Markus Söder Geflüchteten. Aktivisten wollen nun helfen, die Bargeldgrenze mit einem Gutscheintausch zu umgehen. Am Mittwoch, also gestern, startete die Aktion in München. Beziehungsweise, nee, sie startet nächsten Mittwoch, Entschuldigung. Nur 50 Euro erhalten Geflüchtete in München seit der Einführung der Bezahlkarte monatlich in bar. Das restliche Geld können sie nur über Direktkartenzahlung nutzen oder per Überweisung, die jeweils abgenickt werden muss. Dass diese 50 Euro gerade in einer teuren Stadt wie München viel zu wenig sind, finden nicht nur Politiker von fast allen Fraktionen im Stadtrat, sondern auch Aktivisten, wie der Matthias. Der Mitbegründer des Klimazentrums Bellevue de Monaco hat darum den Kartentausch nach München geholt. Das ist ein einfaches, auf Solidarität basierendes System, wie diese neue monatliche Bargeldgrenze umgangen werden kann. Und so funktioniert das jetzt. Geflüchtete kaufen mit der Bezahlkarte in einem Laden, zum Beispiel im Supermarkt oder im Drogeriemarkt, einen Gutschein. Den können sie dann bei teilnehmenden Organisationen gleichwertig in Bargeld umtauschen. Münchner, die sich solidarisch zeigen wollen, sollen diese Gutscheine dann kaufen und damit einkaufen gehen. Beide Seiten haben weder einen Gewinn noch einen Verlust. Es ist eine ganz solidarische Hilfestellung. Imagine, du gibst Geld aus und es wird dann eine Bezahlkarte integriert und es wird versucht zu diskriminieren. Und dann kommt jemand und sagt, nee, wir umgehen das. Tatsächlich ist es so, dass man bei der Bezahlkarte für Geflüchtete allgemein sagen muss, dass das umgangen wird. Also, dass das eine irre Idee ist, die logischerweise nicht in einen tatsächlichen langfristigen Effekt münden wird. Das lassen wir jetzt mal außen vor gestellt, weil das wird man erst sehen, wenn man das über Jahre hinweg analysiert. Aber dass es durchaus Möglichkeiten gibt, das Ganze zu umgehen und dass das hier eine kreative Variante davon ist, also das sollte feststehen. Für Mittwoch ist der Startschuss der Aktion in Bellevue de Monaco geplant. Mehr Verteilstellen sollen noch dazukommen. Die Idee ist, dass wir Menschen helfen, ihren Alltag einfacher zu gestalten. Mit der Bezahlkarte kann man nicht in allen Geschäften einkaufen, zum Beispiel bei den kleinen Gemüsehändlern oder Afro-Shops im Bahnhofsviertel. Die sind oft auch billiger, man kann aber auch nicht mit Karte zahlen. Auch das städtische Sozialreferat weist darauf hin, dass es eine Problematik gibt. Zitat, die Beschränkung auf 50 Euro Bargeld pro Person haben wir vor der Einführung der Bezahlkarte kritisiert. Es gäbe viele Bereiche, wo die Karte nicht akzeptiert wird, wie kleine Supermärkte. Aber auch gerade für Kinder, wenn es um Leistungen für Bildung und Teilhabe gäbe. Die Idee für einen Tausch kommt laut dem Matthias aus Hamburg. Zitat, da wurde die Bezahlkarte schon früh eingeführt und der Bargeldtausch gibt es schon seit einigen Monaten. Und er erhofft sich auch weitere Nachahmer in anderen Kommunen in Bayern. Ende Juni hat die Münchner Stadtrat die Einführung der Bezahlkarte abgenickt. Weil der Freistaat alle bayerischen Kommunen dazu verpflichtet hat, muss auch die Stadt die Karte einführen. Rund 4.600 Geflüchtete ab 14 Jahren bekommen sie ausgehändigt. Geflüchtete aus der Ukraine und solche, die zum Beispiel in Pflegeheimen sind, sind davon ausgenommen. In der Ausgestaltung der Karte gibt es zwar einige Freiheiten für die Kommunen, die betreffen aber nicht die maximalen monatlichen Bargeldbetrag von 50 Euro. Außerdem können Geflüchtete die Karte nur in der Stadt und in den angrenzenden Landkreisen benutzen. Überweisungen müssen erst bei Behörden per E-Mail beantragt werden, bevor sie freigeschaltet oder abgelehnt werden. Für Matthias ist derweil klar, dass die Bezahlkarte für Geflüchtete erst der Anfang sein könnte. Sie ist auch ein Feldversuch. Man kann sich schon ausmalen, dass es auch andere Gruppen betreffen kann. Na, welche Betroffenen können sein? Genau. Bürgergeldempfänger. Das Ziel der Bezahlkarte ist es laut Freistaat zu verhindern, dass Geflüchtete Geld in ihre Heimatländer schicken oder davon Schleppern bezahlen. Migrationsexperten und Verbände wie der Flüchtlingsrat zweifeln diese Wirkung allerdings an. Also wer jetzt für die Bezahlkarte für Geflüchtete in die Hände klatscht, der schafft den Weg und ebnet den Weg für eine Bezahlkarte für Bürgergeldempfänger. Diese übrigens wurde schon gefordert. Von welcher Partei? Genau, von der Union. Das ist eine gute Idee. Das ist ein interessantes System. Das kann man ja da auch benutzen. Ja. Wenn man Menschen hasst. Wir haben gestern, glaube ich, über Steuerklassen gesprochen. Darum habe ich hier einen Artikel. Das ändert sich durch die neuen Steuerklassen. Das Jahressteuergesetz ist das Wimmelbild unter den Steuergesetzen. Alles, was noch geregelt werden muss im deutschen Steuerrecht, wird als Gesamtpaket durch das Kabinett und danach den Bundestag gebracht. Also ist zum ersten Jahressteuergesetz 2024 noch ein zweites hinzugekommen mit zwei Punkten, die für viele Bürger relevant sind. Die Erhöhung des Steuerfreibetrags und die Abschaffung der Steuerklassen 3 und 4. Das ist das Ehegattensplitting, wovon hier gesprochen wird. Vereinfacht gesagt ist es so, das Existenzminimum darf laut Bundesverfassungsgericht nicht besteuert werden, weshalb in der Einkommensteuer ein Grundfreibetrag vorgesehen ist. Für Kinder ein Kinderfreibetrag. Diese Freibeträge müssen an die Inflation angepasst werden, das nun mit dem zweiten Jahressteuergesetz passieren soll. Genau, 3 und 5. Entschuldigung, was habe ich gesagt? 4? 3 und 5. Konkret wird das für das laufende Jahr der Grundfreibetrag rückwirkend um 180 Euro auf 11.784 Euro erhöht und der Kinderfreibetrag um 228 Euro auf 6.612 Euro. Nächstes Jahr soll der Grundfreibetrag dann um weitere 300 Euro auf 12.084 Euro steigen. 2026 noch einmal 252 Euro auf 12.336 Euro. Der Kinderfreibetrag wird für 2025 um 60 Euro auf 6.672 Euro angehoben. 2026 noch einmal um 156 Euro auf 6.828. Die Zahlen sind allerdings noch vorläufig, endgültig werden sie mit dem Progressionsbericht im Herbst. Parallel wird auch das Kindergeld angehoben. Im Januar 2025 bekommen Eltern ihr Kind 255 Euro statt 250 Euro. Entschuldigung. Gibt es noch mehr Veränderungen bei der Einkommensteuer? Ja. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat durchgesetzt, dass auch der Tarifverlauf in den Einkommenssteuern an die Inflation angepasst wird. Technisch gesprochen werden die Eckwerte, also die Einkommensteuergrenzen, ab denen der jeweils nächsthöhere Steuersatz fällig wird, erhöht. Diese Verschiebung gleicht den Effekt der sogenannten kalten Progression aus. Ohne Anpassung könnte nämlich schon ein Gehaltsplus in Höhe der Inflationsrate dazu führen, dass jemand mehr Steuern zahlen muss, obwohl er oder sie sich ja gar nicht mehr leisten kann, weil in Deutschland die Steuersätze mit dem Einkommen steigen. Die Anpassung der Eckwerte ist faktisch keine Steuersenkung, sondern verhindert heimliche Steuererhöhung. Der einzige Eckwert, der nicht verschoben wird, ist der für die Reichensteuer. Dieser Steuersatz, der mit 45% oberhalb des normalen Spitzensteuersatzes von 42% liegt, greift weiterhin ab. 277.826 Euro Einkommen. Die Freigrenze für den Solidaritätszuschlag dagegen werden angepasst. Insgesamt haben allein die für 2025 und 2026 geplanten Steueranpassungen ein jährliches Volumen von 12,8 Milliarden Euro. Im Koalitionsvertrag hatten sich SPD, Grüne und FDP darauf verständigt, die Kombination aus den Steuerklassen 3 und 5 in das Faktorverfahren der Steuerklasse 4 zu überführen. Das passiert dann jetzt. Wir haben erst kürzlich davon gesprochen. Wenn Paare unterschiedlich hohe Einkommen haben, kann für sie bislang die Kombination der Steuerklassen 3 und 5 attraktiv sein. Das ist das Ehegattensplitting. Der Gutverdiener geht in Steuerklasse 3 und bekommt neben seinem eigenen Grundfreibetrag auch den des Partners. Meistens der Partnerin. Auch die Kinderfreibeträge werden allein zugunsten der Gutverdiener verrechnet. Dadurch sinken dessen monatliche Lohnsteuerabzüge signifikant. Im Gegenzug aber ist die Belastung des Geringverdieners enorm. Wegen des Wegfalls sämtlicher Freibeträge, der psychologischen Effektes ist, dass Geringverdiener den Eindruck haben, ihre Arbeit lohne sich im Grunde gar nicht und es bringe auch nichts, die Arbeitszeit aufzustocken. Was ändert sich denn jetzt? Paare landen künftig entweder in der normalen Steuerklasse 4 oder sie beantragen die Steuerklasse 4 mit Faktor beim Finanzamt. Im Prinzip wird bei diesem Verfahren der Anteil berechnet, den jeder Partner zum Familieneinkommen beiträgt und der wird dann entsprechend besteuert. In dem Gesetzesentwurf heißt es, mit dem Faktorverfahren wird die Lohnsteuerbelastung gerechter auf die Eheleute, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner verteilt. Die Lohnsteuer könne anhand des jeweiligen erwirtschafteten Arbeitslohns ermittelt werden. In der Begründung des Entwurfs wird betont, durch die Faktorverfahren werde zwischen den Ehegatten klarer herausgestellt, wer wie viel netto zum Einkommen beiträgt. Eine übermäßig hohe Belastung des einen Einkommens, wie bislang in der Steuerklasse 5, werde so vermieden. Was bringt das denn? Dass Frauen häufiger in Teilzeit oder gar Minijobs arbeiten als Männer hat viele Gründe. Persönliche Präferenzen, eine traditionelle Aufteilung von Beruf, Familie innerhalb der Partnerschaft, die Pflege von Angehörigen. Allerdings halten viele Experten auch die bisherige Besteuerung von Paaren für kontraproduktiv. Im Zentrum steht dabei jedoch meistens das Ehegattensplitting an sich, das durch die Reform jetzt aber nicht angetastet wird. Ach du Scheiße, was? Denn die Abschaffung der 3- und 5-Kombination in der Einkommensteuer wirkt sich zwar auf das monatliche Brutto-Netto-Gefüge innerhalb der Partnerschaft aus, insgesamt aber soll sich die Steuerlast nicht verändern. Hä? Also schaffen die nicht die Ehegattensplitting ab, sondern nennen das nur anders? Okay, insgesamt aber soll sich die Steuerlast nicht verändern. Das Ehegattensplitting dagegen bringt für Paare, bei denen einer viel und einer weniger verdient, echte Steuervorteile gegenüber der individuellen Besteuerung. Weil diese Vorteile schrumpfen, wenn die Ehefrau ihre Arbeitszeit erhöht, ist Mehrarbeit steuerlich eher unattraktiv. Das wiederum passt nicht zum politischen Ziel einer höheren Arbeitslastung von Frauen. Also hat sich jetzt alles so gelesen, als wäre die Abschaffung der Kombination 3 und 5 schon das Ehegattensplitting. Das bedeutet nicht, dass das Ehegattensplitting abgeschafft wird, sondern das bedeutet nur, dass die Steuer auf die individuellen Gehälter sich verändert. Das heißt, am Ende kommt das Gleiche bei raus, aber die prozentuale, also die Besteuerung wird irgendwie angepasst. Zumindest liest sich das so. Am 24. Juli soll das Kabinett den Entwurf für das zweite Jahressteuergesetz beschließen. Die rückwirkende Anpassung der Freibeträge für das laufende Jahr könnte sogar schon am 17. Juli durch das Kabinett.
Okay.
Also wenn dann am Ende das Gleiche bei Paaren rauskommt und das Ehegattensplitting einfach nur anders verteilt wird, also die Balance sich sozusagen ein bisschen verändert, muss ich dann sehen. Ich denke, ich habe es verstanden. Das war's mit den Nachrichten heute.